Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mit mir auf. 1. Korinther 13 wird gleich unser Text sein. Und unser Thema lautet heute: Wann werden die Geistesgaben aufhören? Denn das ist ein Thema, was die Verse 8 bis 13 in 1. Korinther 13 beschäftigt. Und auch die Kirche hat sehr oft und sehr lang bis heute die Frage beschäftigt: Stehen sämtliche im Neuen Testament erwähnte Geistesgaben der heutigen Gemeinde zur Verfügung? Die meisten, die vor 2 Wochen da waren, können sich daran erinnern, dass wir eine Einheit hatten, wo wir die ganzen Geistesgaben durchgegangen sind, um wie diese Geistesgaben sich zur Liebe verhalten, wie wir in der Gemeinde miteinander in Liebe unsere Charismen, unsere geistlichen Talentierungen ausüben können. Und es wird groß debattiert, ob alle diese Gaben überhaupt heute noch verfügbar sind, besonders die, ich sag mal, eher außergewöhnlichen Gaben, oder ob das Dinge sind aus einer längst vergangenen Zeit und für uns nicht mehr relevant. Und auf diese Frage werden in der evangelikalen Welt, mal ganz grob gefasst, 2 Antworten geliefert. In diesen 2 Kategorien gibt es natürlich Unterstufungen und Feinjustierungen, aber man kann das mal sehr, sehr plakativ auf 2 Bereiche trennen. Und ich möchte mit euch 2 Definitionen vorlesen von diesen 2 Gruppierungen, welche Antwort sie darauf geben, ob außergewöhnliche Geistesgaben heute noch aktiv sind und für uns verfügbar sind. Wir beginnen mit der ersten Gruppe, die Gruppe des sogenannten Kontinuationismus. Ob alle Geistesgaben heutzutage verfügbar sind, antwortet diese Gruppe ja. Alle erwähnten Geistesgaben bestehen bis heute fort und dienen weiterhin dem Bau der Gemeinde, sodass die apostolische Anordnung, nach den Geistesgaben zu streben und sie nicht zu vernachlässigen, weiterhin ihre Gültigkeit hat. Diese Position nennt man Kontinuationismus. Das Wort stammt vom lateinischen Verb continuare ab und bedeutet fortlaufen, fortfahren, aneinanderreihen, erweitern, zusammenhängen, fortdauern, gab es das nicht? Nee, fortlaufen, fortfahren, fortdauern und andauern. Wir kennen das aus dem Englischen, to continue, das steht auf einigen Playern, yes, ganz genau. Und daher kommt dieser Fachbegriff Kontinuationismus. Das ist wirklich ein schwieriger Begriff. Wir würden im deutschen Sprachgebrauch, wenn wir über diese Position sprechen, würden wir über die charismatische Position oder die charismatisch geprägte Position sprechen oder die Charismatiker. Ja. Aber im Englischen wird da sehr, sehr fein differenziert, wer ist ein Charismatic und wer ist ein Continuationist, weil es natürlich unter den Charismatikern viele Abstufungen gibt und einige Kontinuationisten sagen, nein, ich möchte mich nicht gleich in den ganzen Topf werfen lassen, aller Charismatiker. Aber für uns, wir können heute mal ganz plakativ von den Charismatikern sprechen, die sagen, ja, die Geistesgaben in all ihrer Breite gibt es heute noch und ist für den Bau der Gemeinde immer noch wichtig. Wir kommen zur 2. Gruppe, der sogenannte Zessationismus. Sind alle Gaben heutzutage verfügbar? Antwort, nein. Einige der eher außergewöhnlichen Gaben wie Prophetie, also ein menschlicher Bericht einer göttlichen Offenbarung, Sprachenrede, also das Reden, Beten in unbekannten oder nicht gelernten Sprachen, sowie Heilung und Dämonenaustreibung standen der christlichen Gemeinde nur zu Lebzeiten der Apostel zur Verfügung. Da diese Gaben als Zeichen für die Echtheit der Apostel fungierten und ihre Evangeliumsverkündigung unterstützten, werden diese Gaben spätestens seit Beginn des 2. Jahrhunderts nicht mehr benötigt und haben seither aufgehört zu existieren. Diese Position nennt man Zessationismus. Das Wort stammt vom lateinischen Verb cesare und bedeutet zögern, aufhören, nachlassen, ruhen, untätig sein. Auch hier hilft die englische Sprache, to cease, dass etwas aufhört. Und im Englischen spricht man von cessationism oder wenn du eine Person bezeichnest, ist das ein Cessationist. Im Deutschen gibt es keine richtigen Begriffe dafür, deswegen spricht man auch hier von dem Cessationismus. Und wenn ich diese Position vertrete, bin ich ein Cessationist. Auch dort gibt es viele Untergruppierungen, wie man dann Detailfragen klärt, aber man kann das mal ganz plakativ nennen. Jeder, der sagt, Prophetie ist nichts etwas, was ich heute erwarte oder wonach ich streben sollte. Wir hatten es ja im ersten Korintherbrief gelesen. Strebt danach, sagt er, nee, das war mal, ist aber für uns heute nicht mehr gültig. Jeder, der so anfängt zu argumentieren oder sagt, Heilung ist etwas, was im ersten Jahrhundert passiert ist, auf diese Art und Weise geschieht es nicht mehr. Das sind Cessationisten. Die sind dann auch recht zögerlich, wenn es darum geht, du bist krank, ich lege dir mal die Hände auf und bete für dich. Das ist etwas, was eher in der kontinuationistischen Ebene passiert, im charismatischen. Und im cessationistischen sagt man nicht, dass Gott nicht heilen könnte, sondern er tut das außerhalb jeglicher charismatischen Begabung. Wir brauchen niemanden die Hände auflegen, das ist nicht unser Job, sondern wir beten einfach gemeinsam und Gott tut dann, was er möchte. Also diese zwei Gruppierungen gibt es. Und bevor wir in den Text einsteigen und herausfinden, welche die biblische Position ist, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass aus meiner Sicht, egal in welchem Camp man ist oder auf welchem Lager, folgt man Jesus nach. Paulus schreibt, wir werden es gleich lesen, dass unser Erkennen Stückwerk ist. Sowohl von den Charismatikern als auch von den Cessationisten ist das Erkennen Stückwerk. Und deswegen sollten wir da entspannt sein, aber dennoch auch leidenschaftlich im Thema, in der Sache, weil es natürlich auch Auswirkungen hat in unserer Praxis. Es kommt darauf an, wie, ich sag mal, radikal man in dem jeweiligen Lager unterwegs ist, aber ich kenne viele Cessationisten, mit denen mache ich am Ende des Tages, wenn es darauf ankommt, das Gleiche. Vielleicht mit anderem Vokabular, mit einer anderen Empathie und vielleicht mit einer anderen Euphorie. Das kann alles sein, ja. Aber am Ende des Tages machen wir dann doch alles das Gleiche. Und zwar, wir wirken im Reich Gottes und verkündigen Jesus. Und dennoch ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Nicht umsonst gibt es hier eine heiße Debatte. Und wir lesen jetzt 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 13. Wer möchte mal lesen? So, ich denke, dass in der Beschäftigung dieses Textes, in dem Lesen des Textes, fällt es natürlich sofort auf, Paulus thematisiert genau diese Frage, dass Geistesgaben einen Moment erreichen, Prophetie, Heilung, Dämonenaustreibung, diese ganzen Dinge, wo diese Dinge aufhören werden. Die Frage ist, wann ist dieser Moment? Und da scheiden sich dann die Geister. Wann ist dieser Moment, wo wir mit diesen Dingen nicht mehr rechnen brauchen und dementsprechend auch nicht mehr dafür beten brauchen? Denn die Aussagen, die er hier tätigt, sind schon sehr, sehr klar und auch sehr, sehr konkret. Er spricht von Weissagung, also Prophetie, von Sprachen, damit meint er das Sprachengebet und Erkenntnis. Diese drei Dinge nimmt er jetzt mal plakativ raus aus dem ganzen Gabenkatalog und sagt dreimal, werden weggetan werden, werden aufhören und werden weggetan werden. Das wiederholt sich. Es sind im Griechischen dann teilweise unterschiedliche Begriffe. Der eine Begriff des Aufhörens meint eher ein schleichendes Aufhören. Das weggetan werden ist im Griechischen ein plötzliches Stoppen und da fragt man sich auch, ist da eine Bedeutung drin? Aber in diese Detaildiskussion gehen wir mal nicht, sondern in die allgemeine. Wann passiert das, dass diese Dinge verschwinden und weggehen? Dass sie irgendwann weggehen, ist biblisch. Nur wann? Was würdet ihr nach dem ersten Lesen des Textes für euch sagen? Was ist euer Eindruck? Wie würdet ihr darauf antworten? Wann werden Sprachen, Prophezeiungen, Erkenntnis weggetan werden, vom Text ausgehend. Wenn das Vollkommene kommt. Was ist das denn? Es ist ein bisschen schade, dass Paulus nicht mit der Sprache rausrückt und sagt, wenn das Vollkommene kommt, jetzt überlasse ich es dir, damit du irgendwie herausfindest, was das überhaupt ist, das Vollkommene. Also ich versuche nochmal zu rekapitulieren. Jesus ist gekommen, hat alles erfüllt, hat das Vollkommene gebracht Und deswegen sind diese Dinge, nachdem Jesus das Vollkommene gebracht hat, nicht mehr notwendig. Also als wenn Paulus eine Rückschau tätigt. Okay? Wie würdet ihr darauf reagieren? Was würdet ihr dazu sagen, dass bei Jesu ersten Ankunft, Weihnachten quasi, dass dort diese Dinge schon abgetan wurden oder beziehungsweise mit Jesu vielleicht Himmelfahrt, ja, dass als das Werk vollendet wurde, vollkommen wurde, dass diese Dinge abgetan wurden. Bitteschön. Was wurde denn in Korinth getan? Wurde prophezeit in Korinth? Wurde dazu aufgerufen, zu prophezeien in Korinth? Wir reden noch nicht über das 21. Jahrhundert, aber in Korinth erst einmal. Bei dieser Fragestellung können wir ganz gewissenhaft sein, als Jesus sein Werk vollendet hat, kann nicht das Vollkommene für Paulus sein, weil Paulus ist nach Christus und fordert ja die Korinther auf, prophezeit. Also das kann es nicht sein. Also was ist das Vollkommene? Wenn das nichts aus Paulus Perspektive ist, was hinter ihm liegt, wenn die Gemeinde entrückt ist. Das geht für dich so in diese ähnliche Richtung, wenn wir bei Gott sind. Ich öffne mal das Fass nicht. Wann ist die Entrückung? Wie ist das genau einzuordnen? Das haben wir wegen Corona unterbrochen. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir werden das weiterführen. Nach diesem Brief werden wir uns dem wieder widmen. Aber auf jeden Fall, wenn wir mit Jesus zusammen sind, würdet ihr sagen. Okay? Wir machen mal Folgendes. Schaut euch mal in eurer Bibel gut diesen Text an. Wir werden mal kurz in einer Skizze zusammenfassen, was wir dort genau lesen. Es gibt zwei Zeitzonen, die unterschiedliche Begrifflichkeiten kombinieren, was in einer jeweiligen Zeitzone charakteristisch ist für diese Zeitzone und was auch für die andere charakteristisch ist. Ihr habt schon einige Aspekte genannt. Also die allererste Aussage ist, dass Liebe bleibt. Das bedeutet, dass Liebe auch schon in der ersten Zeitzone, die Paulus im Blick hat, dass Liebe da schon vorhanden ist und auch in die zweite Zeitzone nach dem vollkommenen Dasein wird, was auch immer das ist. Das werden wir gleich sehen. Also können wir sehen, dass die Liebe bleibt, ja? Das ist schön, oder? Dann sehen wir in der ersten Zeit oder in dieser ersten Epoche, da gibt es Charismen und er beschreibt das auch als Stückwerk. Die erste Epoche ist von Stückwerk gekennzeichnet und auch von Charismen gekennzeichnet. Dann beschreibt er es als kindlich. Und dann sagt er jetzt und dann. Jetzt und dann. Das erste ist? Bitte? Lauter. Jetzt stückweise. Und was noch jetzt? Undeutlich. Ich erkenne schon etwas, aber noch nicht in der ganzen Brillanz und Klarheit. So, das sind alles Begriffe, die Paulus verwendet, um diese erste Epoche zu beschreiben. Und dann kommt er zum zweiten. Da schreibt er, dass die Charismen und das Stückwerk weggetan ist. Das ist ein Charakteristikum der zweiten Epoche. Dann Vollkommenes kommt. Dann beschreibt er das Gegenstück zum Kindlichen, dass er zu einem Mann wurde, zur Reife gelangt ist und dem Paar jetzt stückweise, jetzt undeutlich. Bitte? Genau. Also erstmal dann von Angesicht zu Angesicht und dann, ich umschreibe das mal, dann umfängliche Erkenntnis. Es gibt die wildesten Theorien, was dieses Vollkommene meinen kann. Unter ganz, ganz vielen Zessationisten, nicht alle, längst nicht alle, Aber über viele Jahre war die gängige These, das Vollkommene ist Gottes Wort. Wir warten auf den Abschluss der biblischen Schriften. Und da wir jetzt einen vollständigen Kanon haben, also die vollzählige Anzahl der biblischen Schriften, weil die Apostel alles niedergeschrieben haben oder es veranlasst haben, es niederzuschreiben, haben wir jetzt ein vollständiges Werk in unserer Hand. Und jetzt erkennen wir in einem umfassenden Maß, das Vollkommene ist gekommen. Und jetzt können wir das, was sozusagen eine Krücke war bis zu diesem Punkt, wegtun und können uns dem Wort Gottes allein widmen. Versteht ihr den Gedanken? Das ist ein interessanter Gedanke, weil er sich sehr stark auf dieses reformatorische Sola Scriptura richtet. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Dass das die einzige unfehlbare Quelle ist, wo wir erkennen, was Gott von uns will, wo Gott sich vorstellt, wie er ist und wie wir leben sollen. Und die Betonung des Wortes ist in den cessationistischen Kreisen deswegen sehr, sehr stark ausgeprägt. Man kann das natürlich so sehen, aber es gibt aus meiner Sicht viele Probleme und das, bitte. Genau, Paulus war nicht der letzte Apostel. Paulus bringt mit diesem Gedanken Kind und Mann ein natürliches Beispiel, um etwas zu illustrieren, um das geistliche Prinzip dadurch zu erklären. Interessant ist, dass Paulus dieses Bild der Reife noch einmal verwendet. In Epheser 4, Vers 11 sagt er, dass Christus Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer der Gemeinde gegeben hat. Mit welchem Ziel? Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, hier haben wir wieder diesen Reifeaspekt, zum Maß der vollen Reife Christi. Das ist die Aufgabe von dem Leitungspersonal in Kirche und Gemeinde, die Menschen dahin zu bringen. Wann ist dieser Punkt abgeschlossen, die volle Reife Christi in Gemeinde? Ich habe sie noch nicht entdeckt, tatsächlich sogar noch nicht in Emmendingen. Auch wir sind noch nicht ganz am Ziel angekommen. Das dauert noch ewig. Aber Paulus bringt hier ein Bild, dass wir wissen, auch wir müssen reifen, auch unser Reifeprozess ist auch erst abgeschlossen, wenn ein Schnitt kommt. Wir sind nie fertig, auch als Menschen. Und es muss etwas Entscheidendes passieren. Es muss zu einer kompletten Vollendung kommen. Und mein Gegenargument gegen das cessationistische oder oftmals cessationistische Argument, die Bibel ist das Vollkommene, ist das, was Sven eben gerade gesagt hat. Und zwar der Punkt, dann werden wir von Angesicht zu Angesicht erkennen. Ja, die Bibel gibt uns schon einen sehr, sehr tiefen Einblick und ist auch für uns, für unsere Jetztzeit, das, was wir an Offenbarung von Gott brauchen. Aber jeder von uns weiß, dass wir Gott noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen haben und dass wir auf diesen Moment warten. Denn in der Bibel ist diese Begrifflichkeit von Angesicht zu Angesicht immer eine persönliche Begegnung. Die hatte ich noch nicht. Auf die warte ich. Die steht noch aus. Und dazu lasst uns mal folgende vier Passagen lesen. In 1. Mose 32, Vers 30 lesen wir, Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Eine persönliche Begegnung, die er hatte. Richter 6, Vers 22. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war und Gideon sagte, wehe Herr Jahwe, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Dieser ganze Wechsel mit Engel des Herrn und Herr Jahwe, wie ist das zu verstehen? Eigenes Thema, gehen wir heute nicht darauf ein. Das, was wir aus diesem Vers verstehen, ist eine persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Jetzt kommen wir ins Neue Testament, 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist eine christliche Erwartungshaltung. Die ist noch nicht, die wird aber sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir warten hier, es ist noch nicht offenbar geworden. Und wenn es offenbar werden wird, speichert euch mal diesen Begriff ab. Wir warten auf einen Moment der Offenbarung. Nicht das Buch Offenbarung, sondern die Enthüllung, dass etwas Release veröffentlicht wird. Das passt irgendwie nicht. Okay, Offenbarung 22, Vers 4. Sie werden sein Angesicht sehen. Das ist etwas, in Offenbarung 22, Vers 4 sind wir in der Weltgeschichte wirklich ganz, ganz zum Schluss angekommen. Es gibt keine Offenbarung 23. Das ist sozusagen der Endpunkt. Das ist der Punkt, wo das Vollkommene wirklich eintrifft. Wo wir wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen und erkennen und dann in vollem Maß erkennen, wie wir erkannt worden sind. Wir haben jetzt noch keinen Schimmer, wie wir von Gott erkannt worden sind. Ja, ein Stück weit. Der Geist Gottes ist uns als Angeld gegeben, als Anzahlung, dass wir ein Geschmäckle haben davon. Aber den ganzen Kuchen haben wir noch nicht gegessen. Und darauf warten wir. Und wenn schon der Krümel lecker ist, wie viel mehr dann der ganze Kuchen? Und darauf warten wir. Und darum kann Paulus auch zu den Korinthern sagen, jetzt verbinden wir das, was wir in den Parallelpassagen gelernt haben, mit der Wahrheit, dass wir von Angesicht zu Angesicht sehen werden und dann die Geistesgaben verschwinden werden, mit 1. Korinther 1, Vers 7. Wieder ganz zurück zu unserer Bibelstudienreihe. Lang ist es her, vor 20 Einheiten haben wir uns diesem Kapitel schon mal gewidmet. Dort geht Paulus interessanterweise auf die Charismen ein. Früher hat man antike Briefe in der Regel so geschrieben, dass man immer mit einem Lob begonnen hat. In Korinth gab es viel zu kritisieren, aber erst einmal der Form halber erstmal was Nettes. So wie unser sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine massive Beschwerde, aber erstmal die Ehre vorweg schicken. Oder lieber Hans-Peter, ich habe gegen dich. Ja. Und dort lobt er die Korinther, indem er sagt, ihr habt an keiner Gnadengabe, hier haben wir es, Charisma, an keiner Gnadengabe Mangel. Und jetzt, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Für die Korinther gab es in ihrem Endzeitplan keine Abfolge. Die Bibel wird irgendwann fertiggestellt sein. Wir werden sterben und dann wird das 2000 Jahre gehen und dann passiert irgendetwas. Wir üben Charismen aus. Ja? Wir leben jetzt im Stückwerk, während wir erwarten, dass Jesus kommt. Das bedeutet, dass dieser Moment des Einbruchs, des Hinwegtuns, haben die Korinther schon für sich erwartet. Ja, wir prophezeien im Stückwerk, ja, wir reden in Sprachen Stückwerk, wir erkennen Stückwerk, aber wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und deswegen sagt Paulus, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr nicht die Vollständigkeit des Kanons erwartet, sondern das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und jetzt habt ihr auch den Link von Angesicht zu Angesicht sehen ist dann, wenn es offenbar gemacht wurde, wenn Jesus wiederkommt. Deswegen können wir unsere Grafik hier an dieser Stelle folgendermaßen betiteln. Die linke Epoche ist das Gemeindezeitalter. Und auf der rechten Seite haben wir die Ewigkeit. Du kannst auch neuer Himmel, neue Erde schreiben, wie auch immer. Und der Strich im Prinzip, der Schnitt ist die Wiederkunft Jesu. Aus meiner Sicht möchte Paulus an dieser Stelle keine Debatte starten, wann ist der Moment in der Kirchengeschichte, wo diese Gaben nicht mehr notwendig sind und nicht mehr verfügbar sind. Paulus möchte, wir müssen ja im Kontext bleiben, Paulus möchte auf den Aspekt der Liebe hinweisen. Es ging in unserer vorherigen Einheit darum, wenn ich alle Erkenntnis hätte, wenn ich jeden Glauben hätte, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz und ich wäre nichts. Könnt ihr euch noch erinnern? Und wir haben dann in einer langwierigen Aktion haben wir die Geistesgaben genommen und haben erkannt, Paulus möchte die Geistesgaben ins Verhältnis zur Liebe setzen und möchte, dass wir die Geistesgaben in Liebe praktizieren. Und wir haben uns überlegt, wie funktioniert das? Wie kann man dieses schöne hohe Lied der Liebe, die Liebe glaubt alles, sie erduldet alles, wie kann man das mit den Geistesgaben verknüpfen? Was bedeutet das für mein Charisma, wie ich das in der Gemeinde auslebe? Und wenn jetzt Paulus kommt und sagt, übrigens, die ganzen Charismen werden weggetan werden, aber die Liebe bleibt, ist das, was Paulus hier klarstellen möchte, ist, wenn Liebe in der ewigen Vollkommenheit, wir sehen ja, die Herzen gehen schön weiter, ne? Wenn die Liebe in der ewigen Vollkommenheit wichtig ist, wie notwendig ist Liebe dann erst recht im Hier und Jetzt, in der Unvollkommenheit, dort, wo Stückwerk agiert? Ist der Gedanke angekommen? Es geht ihm nicht um eine Debatte, die wir seit 2000 Jahren führen. Wann ist der Moment, wo wir sagen können, diese Dinge gibt es nicht mehr? Sein Punkt ist ein ganz anderer. Liebe wird immer regieren und wird immer notwendig sein. Und wenn es in der Vollkommenheit, wenn wir von Angesicht zu Angesicht Gott schauen werden, wenn Liebe da noch wichtig und zentral ist, wie viel mehr dort, wo es schwierig unter uns ist. Deswegen, liebe Korinther, fokussiert euch endlich auf die Liebe, dass ihr in der Liebe die Dinge tut, die ihr tut. Und nicht, macht bitte in euren Endzeitplan einen Termin aus, wo die Charismen endlich ad acta gelegt sind und strebt danach nicht mehr. Diese ganze Debatte, das ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, weil solche Bücher wurden darüber geschrieben. Und wenn Gott mir Gnade gibt, werde ich auch noch mal ein kleines dazu schreiben. In dieser ganzen Debatte wird so ein Nebenschauplatz geöffnet. Anstatt sich auf das Wesentliche zu fokussieren, was Paulus hier sagen möchte. Hört auf, darüber zu diskutieren, was wann wie weitergeht und was wann nicht weitergeht. Sondern strebt nach diesen Dingen, aber tut es in Liebe. In Ewigkeit werdet ihr die Liebe auch noch brauchen. Selbst wenn diese Dinge nicht mehr da sind. Also liebt einander. Tut es in Liebe. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Wir werden jetzt nämlich in der restlichen Zeit Folgendes tun. Die Frage, wann Geistesgaben aufhören oder dass sie aufgehört haben, ist ja nicht allein einfach nur mit dieser These, was ist das Vollkommene, ad acta gelegt. Unsere cäsationistischen Geschwister, und vielleicht ist auch jemand hier in den Reihen und sagt, das ist eigentlich meine Überzeugung, wenn du das bist, herzlich willkommen. Heute zeige ich es dir. Da gibt es natürlich schwergewichtige Argumente. Wenn euch langweilig ist und ihr theologische Debatten verfolgen wollt, dann solltet ihr euch auf Facebook anmelden und euch mit mir verbinden. Denn dort habe ich immer schwerwiegende theologische Debatten Tag für Tag mit den möglichsten und unmöglichsten Theologen. Nein, das sind meine lieben Freunde und wenn sie mir dann später zuschauen, ich habe euch lieb, die meisten. Und das ist schon harter Tobak, da kommst du ins Schwitzen. So, die hören hier, dass die würden hier in der Reihe sitzen. Ja, warte mal, das ist jetzt ziemlich easy. Da stellt ja keiner eine fiese Frage. Also das Aufhören von Geistesgaben wird noch anders auch argumentativ gestützt und man muss sich dem widmen. Und wenn wir heute dieses Thema haben, ausgehend von diesem Text, wann hören die Geistesgaben auch auf? Auch wenn wir erkennen, das ist gar nicht der Punkt des Textes, ist es dennoch eine Debatte, die aufgeworfen wird. Und ihr werdet erleben, wenn ihr über dieses Thema sprecht, das brauchen wir nicht mehr. So, woher kommt es? Woher kommt diese Überzeugung? Und was können wir dann auch entgegnen? Denn, meine Lieben, es reicht nicht zu sagen, weißt du, soll ich dir mal ein paar Erfahrungen erzählen, was ich erlebt habe? Und dann ist das Ding erledigt. Wenn das so einfach wäre, gute Theologie ist nicht auf Erfahrung zu gründen. Weil dein zessationistischer Freund dir sagt, weißt du, was ich erfahren habe? Nix. Das ist auch eine Erfahrung. Etwas nicht zu erleben, ist eine Erfahrung. Und das prägt mich. Einige sagen vielleicht, ja, für mich wurde gebetet, ich habe es versucht, aber da ist nichts passiert. Das ist meine Erfahrung, das ist meine Grundlage für meine Theologie. Und mal unter uns gesprochen, ist es tatsächlich oft so, dass Zessationisten oft auf den Charismatikern sagt, eure Theologie gründet nur auf Erfahrung. Oft kannst du das Argument umdrehen und sagen, am Ende des Tages sieht es bei dir ganz genauso aus. Dass deine Theologie einfach nur auf Nichterfahrungen basiert, was auch eine Erfahrung ist, nur einer anderen Art. Also allein damit kannst du nicht punkten. Denn ich hatte jetzt neulich ein Gespräch über die Kraftauswirkung von Planeten und von Energien, die freigesetzt werden und Einfluss haben. Also pure Astrologie, ne? War ein heißes Gespräch, war super sympathisch. Die Person hat mir gesagt, ich erfahre da Dinge. Na, was soll ich da jetzt sagen? Okay, das ist Wahrheit, weil du das erfährst. Das ist ja nicht unsere Grundlage. Versteht mich nicht falsch, Erfahrung ist nicht egal. Wenn Theologie theoretisch wahr ist, wird sie sich, auch wenn sie wirklich theoretisch wahr ist, auch praktisch wahr werden. Also Erfahrung muss sich auch mit dem Glaubensinhalt, mit der Theologie auch überschneiden. Wenn du dein ganzes Leben lang mit einer Theologie lebst, die nicht deiner Erfahrung gerecht wird, dann kann es auch schwierig werden. Dann werden wir vielleicht irgendwann schizophren. Wir sagen das eine, aber etwas ganz anderes passiert. Also gute Theologie wird sich auch manifestieren, auch in Erfahrung. Und deswegen müssen wir uns den Argumenten stellen, die unsere lieben Zessationisten, und davon haben wir, ich denke, auch einige in der Gemeinde, wie begegnen wir denen? So, das Aufhören der außergewöhnlichen Gaben wird von Zessationisten vorausgesetzt und wird immer wieder mit dem Argument belegt, wir haben, wie ich eben gerade schon sagte, wir haben bislang den Kanon, der ist abgeschlossen und die Apostel leben nicht mehr. Und das ist die ganzen Geistesgaben, beziehungsweise die außergewöhnlichen Geistesgaben, dienen zur Beglaubigung der Apostel, weil sie sozusagen die ersten Influencer waren, die irgendwie glaubwürdig darlegen mussten, warum das Evangelium wahr ist. Und da ist Jesus mit einer Prise Wundergaben dazugekommen, um das sozusagen zu etablieren und dann wieder mit den Wundergaben zu verschwinden, weil es ja schon etabliert ist, um dann das weiter fortzutragen. Jetzt mal sehr, sehr plakativ formuliert. Und neben 1. Korinther 13, wo wir da den Hinweis haben, das wird ja doch aufhören, wird dann ganz gerne 2. Timotheus angeführt, 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Eine sehr bekannte Passage. Wer mag sie mal lesen? Gerne auch von der Wand, wenn ihr möchtet. Ich versuche euch zu aktivieren, weil heute, das ist so ein Thema, wo man mehr hört als redet. Wer möchte Gottes eigene Worte lesen? Besser gefragt? Ja, da kommt die Hand. Genau, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist das, was wir brauchen, um für jedes gute Werk ausgerüstet zu sein. Ich brauche nichts anderes. Ich brauche nicht die anderen Charismen, weil ich jetzt das vollständige Wort Gottes habe. Also lass mich in Ruhe, lieber Waldemar. Also der Vorwurf der Charismatiker, den hat mein Liebling Wayne Grudem so folgendermaßen artikuliert. Das ist der Vorwurf an die Kontinuationisten oder die Charismatiker. Die Hinzufügung weiterer Worte aus fortgesetzten prophetischen Äußerungen würde im Grunde entweder eine Hinzufügung zur Bibel oder eine Konkurrenz zur Bibel darstellen. In beiden Fällen würde die Genügsamkeit der Bibel, dass das reicht, dass wir keine weiteren Schriften brauchen. In beiden Fällen würde die Genügsamkeit der Bibel selbst in Frage gestellt und in der Praxis ihre einzigartige Autorität in unserem Leben kompromittiert. Oh, das ist schwierig. Seid ihr noch wach? Wenn du jetzt mit einem prophetischen Wort daherkommst, ich sag mal, diese Debatte wird dann stark mit der Gabe der Prophetie besonders geführt. Das ist dann, ich sag mal, der höchste Kritikpunkt, wenn es um die Bibel gegen versus Prophetie geht. So, dann kommst du mit einem prophetischen Wort um die Ecke. Ja, wenn das von Gott ist, dann wissen wir, was wir damit zu tun haben. Und zwar Stift nehmen und Seiten hinzufügen, reinschreiben. Jeder, der die Offenbarung bis zum Schluss gelesen hat, weiß, hinzufügen ist keine gute Idee. Wegnehmen auch nicht. Hinzufügen solltest du nicht tun. Ja, okay, wenn du es nicht hinzufügst, dann ist aber eine Konkurrenz. Also was jetzt? Deine prophetische Rede oder das, was ich im Wort Gottes lese? Merkt ihr das Dilemma? Also der Vorwurf, der knallharte Vorwurf, der im Raum steht, der mir auch vor den Latz geknallt wird, ist, du untergräbst sola scriptura. Du untergräbst das wahre Erkenntnis über Gott in der Schrift zu finden ist. Und du untergräbst eigentlich die Bibel, wenn du sagst, wir sollen nach diesen Geistesgaben Ausschau halten, so wie auch die Gabe der Prophetie. So einen Vorwurf lasse ich mir natürlich nicht so leicht gefallen. Und ist eigentlich auch ein ziemlich billiger. Es werden Gegensätze aufgebaut, die Vertreter, die allermeisten charismatischen Vertreter, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, selber gar nicht denken. Ich möchte euch mal einen Auszug vorlesen, den ihr natürlich alle auswendig kennt, aus unseren Wesensmerkmalen der Christusgemeinde. Ich weiß, ich werde euch langweilen, weil das bei euch über dem Bett hängt und ihr das jeden Abend lest. Dort steht, unser Gemeindeleben soll sowohl von einer Liebe zur Heiligen Schrift, jetzt hört mal, was ich da schreibe, und ihrer Autorität, Genügsamkeit und Inspiration, das glauben wir, als auch von einem gesunden Verlangen nach Heiligem Geist und seinen Geistesgaben über natürlichen Wirkungen, Zeichen und Wundern gekennzeichnet sein. Tatsächlich kenne ich keinen Charismatiker oder kontinuationistischen Christen, Charismatiker ist einfacher, der sagen würde, wenn da ein prophetisches Wort um die Ecke kommt, dann übertrumpft das die Bibel. Ist mir in der Praxis nicht bekannt. Ja, es gibt solche Freaks irgendwo über einen Teich, aber das hat mit unserer Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Deswegen ist in dieser Debatte, wenn ein Zessationist mit so einem Argument kommt, ist das ein typischer Strohmann. Ein Strohmann ist, den baue ich auf, ist gar nichts Echtes und dann haue ich ihn um. Aber das ist gar nicht mein Argument gewesen. Das ist ein Scheinargument, was du reinbringst, um mich irgendwie in die Ecke zu stellen, aber das ist gar nicht meine Position. Ein Charismatiker würde sagen, ja, die Bibel ist final abgeschlossen, da kommt nichts mehr hinzu und dennoch glauben wir an die Gabe der Prophetie. Und ich möchte mit euch vier Argumente durchgehen, warum wir bei den Geistesgaben stehen bleiben können und kein Problem haben zu sagen, die Bibel ist vollständig. 2. Timotheus 3, 16 bis 17 ist auch unser Bekenntnis. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Unterweisung und so weiter. Und dennoch glauben wir an die Geistesgaben. Der erste Punkt lautet, die Bibel kennt kein Apostelzeitalter der Charismen. Und das ist das erste Argument. Die Apostel leben nicht mehr, wir brauchen diese Dinge nicht. Meine Entgegnung ist, die Bibel kennt so ein Zeitalter nicht, was irgendwie nur für die Apostel reserviert ist und nur innerhalb der apostolischen Zeit, also die 12 Jünger Jesu, ne, dass nur in dieser Zeit gewisse Charismen funktionieren und ihren Platz haben. Denn der Zessationismus steht und fällt mit einer Voraussetzung, die von der Schrift alleine nicht belegbar ist. Was bedeutet dieser Satz? Ein Cäsationist sagt, wenn der letzte Apostel gestorben ist, werden diese Dinge nicht mehr da sein. Oder wenn der Kanon geschrieben ist, dann werden diese Dinge nicht mehr da sein. Das ist eine Voraussetzung, die der Cäsationist hat, aber die steht hier nicht. Versteht ihr? Das ist nicht im Wort Gottes enthalten. Paulus hat zu keiner Zeit irgendwo geschrieben, übrigens, wenn wir nicht mehr da sind, dann werden diese Dinge nicht mehr da sein. Paulus ist auch nie davon ausgegangen, dass es mal so einen Kanon gibt, wie wir ihn jetzt in der Hand halten, weil die haben mir den ja selber geschrieben. Die haben gar nicht so, die haben nicht 2000 Jahre nach vorne gedacht. Wohl wissend, dass das, was sie geschrieben haben, Gottes Wort ist. Petrus sagt es an einer Stelle. Ja, dass das Gottes Wort ist. Paulus sagt es auch im Korintherbrief, dass sie auch im Geist unterwegs sind, wenn sie diese Dinge schreiben. Das ist keine Frage, dass das Gottes Wort ist. Aber für die Apostel selber gab es nicht dieses Kriterium, wenn wir mal tot sind, dann sind diese Dinge nicht mehr notwendig. Aber ein Cäsationist sagt, das ist das Argument, wenn die Apostel nicht mehr da sind, dann gibt es diese Dinge nicht. Das ist ein Argument, was auf die Bibel draufgelegt wird, aber nicht aus der Bibel herauskommt. Und deswegen bei dieser Frage, und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte eine Zeit in meinem Christenleben, wo ich wollte, dass der Cäsationismus wahr ist. Und habe versucht, mit aller Kraft die charismatische Theologie abzulegen und wegzuargumentieren. Weil aus meiner Sicht ist der Cäsationismus leichter zu handeln. Ich muss mich nicht mehr mit manchmal skurril daherkommenden Prophetien beschäftigen oder mit Sprachenreden. Dinge, die man nicht mehr greifen kann, nicht mehr fassen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das war eine Phase, wo ich gerne alles so... Und da dachte ich, der Cäsationismus kommt gerade wie gerufen. Aber jegliche Kraftanstrengung, die ich angewandt habe, um die charismatischen Argumente wegzuhebeln, habe ich gemerkt, der Cäsationismus beginnt mit einer Prämisse, mit einer Voraussetzung, die ich da selber nicht finde. Und ich möchte gerne von der Schrift heraus überführt werden, was Wahrheit ist. Und nicht mit einem theologischen Gedankengebäude kommen und sagen, das wird so sein und jetzt versuchen wir die Argumente zu finden, die unser Vorurteil sozusagen bedienen. Und darum sage ich, wenn du die Bibel liest als unkundiger Mensch, der nicht in cäsationistischen oder charismatischen Kreisen aufgewachsen bist und liest das Neue Testament einfach völlig unbedarft, du wirst nicht deine Bibel zuschlagen und in deinem Herzen haben, das Wunderwirken durch Charismen ist unverfügbar für mich. Auf diese Idee wirst du durch das Lesen alleine der Bibel nicht kommen. Weil du nie auf diesen Hinweis stoßen wirst, dass das für dich im 21. Jahrhundert jetzt so sein wird. Weil die Bibel für die Menschen im 1. Jahrhundert geschrieben wurde und im 1. Jahrhundert haben alle so gelebt und gehandhabt. Die Gemeinden waren voll mit diesen Dingen. Da war kein Gedanke danach, wie ist es dann im 21. Jahrhundert. Deswegen, wenn du das lesen willst, wirst du das gleiche Mindsetting haben in deinem Kopf wie ein Christ im 1. Jahrhundert und siehst keinen Hinweis darauf, dass wenn die Apostel weg sind oder das Buch zu Ende geschrieben ist, dass es das nicht mehr gibt. Und so bestätigt das aus meiner Sicht auch Apostelgeschichte 2, der Beginn des Heiligen Geistes mit seiner Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 21. Da zitiert Petrus aus Joel 3. Das ist heute harter Tobak, oder? Wie jede Woche. Zack. Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Dort zitiert Petrus Joel 3. Joel hat prophezeit, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien, weissagen, und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Hier haben wir einen mächtigen Switch des Wirken des Heiligen Geistes im Leben von gläubigen Menschen. Hier wird auf einmal sowohl Mann als auch Frau begabt, jung, alt und auch wohlhabend und arm. Also ein sehr demokratischer Geist Gottes, der da unterwegs ist und alle daran teilhaben lässt, an den Geisteswirkungen. Und wir sehen hier, dass Petrus diesen Text nimmt und sagt, hey, wir haben Pfingsten, ihr verwundert euch, was hier gerade passiert. Joel 3 hat es gesagt, was passieren wird. Und es gibt jetzt nicht nur eine gewisse Gruppe, die begabt ist, einzelne Propheten im Volk, sondern alle miteinander, die den Herrn erkennen werden, in dieser Dimension leben. Aber wir sehen in diesem Text, gewisse Dinge sind noch nicht passiert, oder? So qualmender Rauch irgendwie, okay, da merken wir Offenbarungsapokalyptik. Und wir sehen in Vers 17, dass eingeleitet wird mit diesem schönen Wort in den letzten Tagen und in Vers 20 ein Abschluss definiert wird, der große und herrliche Tag des Herrn. Das sind zwei stehende Begriffe, die du immer wieder in der Bibel findest. Und wir haben keine Zeit, uns da jetzt so mächtig hineinzuversenken. Aber kurz gefasst ist, in den letzten Tagen steht immer für das Gemeindezeitalter. Wir sind in den letzten Tagen. Aber es gibt in diesen letzten Tagen einen letzten Tag. Und dieser letzte Tag ist immer die Wiederkunft Jesu Christi und die Vollendung, neuer Himmel, neue Erde, also das große Finale. Und deswegen ist es jetzt ganz schön, dass Petrus das hier hineinbringt, weil er sagt, diese Zeit wird anbrechen, dass alle im Geist wirken. Und das wird so lange fortdauern, bis der letzte Tag kommt. Und jetzt sehen wir vielleicht, dass das genau das Gleiche ist, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 7 schon gesagt hat, was wir schon gelesen hatten miteinander. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist genau das Gleiche. Ihr lebt in dem, was Joel 3 vorhergesagt hat, was Pfingsten gestartet hat in Apostelgeschichte 2. Lebt ihr, lebt ihr, lebt ihr, lebt ihr, Gemeindezeitalter, Gemeindezeitalter, Gemeindezeitalter. Und irgendwann, wir leben in den letzten Tagen. Das ist nicht erst, wenn Trump abdankt, dann fängen die letzten Tage an. Das ist schon die ganze Zeit in den letzten Tagen, seit 2000 Jahren dauern diese Tage an. Und dann kommt irgendwann das Finale, der letzte Tag und Jesus kommt wieder, er ist offenbar geworden. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Natürlich haben wir jetzt an dieser Stelle dennoch die Frage, was machen wir mit 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17? Das ist ja schon auch, alle Schrift ist von Gott eingegeben, unnützlich. Ich sag euch, dass dieser Vers, der wird immer wieder von meinen cäsationistischen Freunden und auch Brüdern und Schwestern immer wieder herangeführt, um zu sagen, das ist alles, was wir brauchen. Ne? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Ich glaube, dass dieser Vers für den Cäsationismus überhaupt nicht sprechen kann, sondern genau das Gegenteil tut. Denn dieser Vers, erstens, ist kein Abschlussvotum der Bibel. Das ist nicht das letzte Wort der Bibel. Die Bibel war noch im Entstehen. Dort ist es vorhin gesagt, Johannes hat später noch was geschrieben. Also das kann es nicht gemeint sein, dass Paulus meint, irgendwie einen Abschluss zu definieren. Und deswegen ist das alleine jetzt nützlich für uns. Darauf konnte er gar nicht zurückverweisen, weil die Bibel noch gar nicht vollständig war. Zweitens, Timotheus, dem das geschrieben wurde, alle Schrift ist nützlich. Der wurde, obwohl er das geglaubt hat, sowohl im 1. Timotheus als auch im 2. Timotheusbrief dazu ermutigt, in seinen Charismen zu leben. Die Charismen waren ja in der Zeit aktiv. Und Timotheus hat geglaubt, alle Schrift ist nützlich. Hat wirklich daran geglaubt und ich glaube auch daran. Ich liebe diesen Vers. Aber man darf ihn nicht missbrauchen für seine eigene Theorie. Alle haben in Geistesgaben gelebt. Wenn das bedeutet, wenn dieser Vers bedeutet, Geistesgaben sind unnütze, dann war dieser Satz falsch in diesem Jahrhundert, weil die Geistesgaben ja parallel funktionierten. Und Paulus auch dem Timotheus gesagt hat, durch Prophetie haben wir dich berufen und bist du in deinen Dienst gegangen. Wir gehen da jetzt nicht tiefer rein, aber diese Dinge waren parallel und sind nicht voneinander isoliert getrennt. Außerdem, das muss ich aufschreiben, ansonsten wird man es nicht verstehen, alle Schrift ist nützlich, ist nicht das Gleiche wie die Schrift ist alles, was nützlich ist. Exakt. Wenn uns jemand sagt, ihr übt Charismen aus, also glaubt ihr nicht an sola scriptura, an allein die Schrift, was für uns Maßstab für Lehre und Leben ist, müssen wir sagen, wir üben Charismen aus, weil wir sola scriptura Christen sind. Weil die Schrift von Gott inspiriert ist und sie davon spricht, um Himmels Willen, tun wir das. Das machen wir nicht, weil wir es uns ausgedacht haben oder weil wir irgendwie das Bibelstudium so trocken finden und denken, jetzt möchte ich aber auch mal was erleben. Unfassbar. Wenn es Jesu Plan gewesen wäre, dass diese Dinge nicht notwendig sind, dann hätten wir wirklich genug mit dem Wort zu schaffen. Nun ist es aber so, dass dieses Wort uns auf diese Dinge hinweist und uns freundlich den Weg weist. Bitte vernachlässigt diese Dinge nicht. Das ist ja nicht unser Gedanke. Und nochmal auf das, was ich eben gerade geschrieben habe. Alle Schrift ist nützlich, ist nicht das Gleiche wie die Schrift ist alles, was nützlich ist. Denn man muss natürlich auch darüber nachdenken, wenn man das so sieht, dass nur die Schrift nützlich ist, dann muss man den Nützlichkeitswert überprüfen von Gebet, ein Rat eines anderen Christen, von Predigt, Älteste, Seelsorge, Gemeinde, Umstände, die Gott lenkt, Menschenverstand, Nützlichkeit von Naturbeobachtungen. Ich habe jetzt mal gerade 10 Dinge aufgezählt und zu allem, was ich gerade gesagt habe, sagt uns Gottes Wort, dass wir von diesen Dingen lernen können. In den Sprüchen wird viel auch darüber gesprochen. In den Sprüchen wird gesprochen darüber, dass ich Prinzipien in der Natur sehen kann und von diesen Dingen lernen kann. Dass, wenn ich Rat brauche, dass ich Brüder um mich herum holen soll und dass dadurch auch eine Klärung herbeikommt und das für mich nützlich ist. Ich soll beten, wenn aber die Schrift alleine nützlich ist für mich. Warum beten? All diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dazu treibt uns die Bibel an. Sagt, diese Dinge sind nützlich, tu sie. Du hast einen Verstand, zumindest die meisten, die hier sitzen. Nutz diesen Verstand, er ist nützlich für dich, für die Bewertung, für das Austangieren, was ist jetzt gerade gut und richtig und wichtig. Aber nicht nur das, sondern auch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in deinem und meinem Leben. Also, die Bibel kennt kein Apostelzeitalter der Charismen, was da abgeschlossen ist. Zweitens, wir sind heute super in der Zeit, ich bin glücklich. Der zweite Punkt ist sehr, sehr kurz, der ist mit der Überschrift eigentlich schon auch beendet. Prophetie mündet nicht in Verschriftlichung des Wortes. Der Gedanke zu sagen, wenn heute in Gemeinde prophezeit wird, steht das unmittelbar in Konkurrenz zum Wort Gottes, ansonsten müssten wir sie reinschreiben, müsste mir den Beweis erbringen, wo Paulus den Korinthern sagt, prophezeit bitte und tut uns den Gefallen, schreibt das in Dokumente und verteilt es an alle Gemeinden, dass jeder die Prophezeiung in Korinth kennenlernt. Und wir reden ja jetzt die ganze Zeit nur über Korinth. Faktisch war in allen Gemeinden Prophetie vertreten. Ich könnte eine Liste darbieten, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Es war nie der Plan von neutestamentlicher Prophetie, dass sie verschriftlicht wird und für alle Christen zu allen Zeiten und an allen Orten verfügbar ist und das Gewissen von jedem Einzelnen binden soll. Versteht ihr? Prophetie hatte nie diese Funktion. Prophetien, wir finden faktisch, und das ist ja das Interessante, wir haben Joel 3 eben gerade gelesen oder Apostelgeschichte 2, Überall wird prophezeit. Wurde im Neuen Testament auch in allen Gemeinden gemacht. Witzig ist, dass wir aber von keinem Propheten Worte wiederfinden, außer von einem einzigen. Und das ist der Agabus in der Apostelgeschichte. Blöderweise ist das, was Agabus dann dort prophezeit, aber gar nichts, was irgendwie mit Lehre zu tun hat, um irgendwie Weisung in einem Sinne zu geben, was für alle Christen zu allen Zeiten notwendig ist. Er prophezeit über ein kommendes Unheil, was Paulus ereilen wird, und über eine Hungersnot. Das hat alles mit mir heutzutage gar nichts mehr zu tun, mit meiner Lebenswirklichkeit. Heißt nicht, dass ich nicht aus diesem Prinzip was lernen kann, was er dort gesagt hat, aber Prophetie hat nicht diese verengte Sicht, dass es immer Schriftoffenbarung für unser Leben hier und jetzt ist, sondern also für das Leben der Gemeinde zu allen Zeiten ist. So wie Paulus, wenn er den Gemeinden sagt, in diesen Dingen handelt ihr so, in diesen Dingen handelt ihr so, wenn ihr mit dem Brief durch seid, gebt ihn weiter, dass alle ihn lesen sollen, weil ich hier mit einer apostolischen Autorität rede. Mit einer Autorität, die nicht dieselbe ist wie euer Prophezeien untereinander. So gut und wichtig das auch ist. Aber diese unzähligen Prophetien braucht ihr nicht verschriftlichen. Und es wurde auch nicht getan. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist quasi schon eine Überleitung. Prophetie wurde nicht verschriftlicht. Deswegen, Prophetie besitzt nicht die Autorität der Bibel. Deswegen können wir sagen, die Schrift allein, ja, und wir leben auch in den Charismen, weil die Prophetie nicht die Autorität der Bibel besitzt. Prophetie steht nicht in Konkurrenz zur biblischen Lehre, weil sie nicht in derselben Kategorie agiert oder in der gleichen Liga spielt. Paulus unterscheidet strikt zwischen Lehre und Prophetie. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist eigentlich das Kuchenstück an dem ganzen Thema. Das ist des Pudels Kern. Der Unterschied zwischen apostolischer Lehre, biblischer Lehre, was für alle gilt und bindend ist und alles toppt und übertrumpft, und dann Prophetie. Und das tut er sogar in 1. Korinther 14, Vers 37 bis 40. Nachdem Paulus über 3 Kapitel den Korinthern versucht hat zu erklären, wie sie handeln sollen, wie sie leben sollen mit ihren Charismen und wie sie auch nicht agieren sollen, sagt er in Vers 37, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Merkt ihr die Gewichtung? Mein lieber geistbegabter Prophet, wir beide sind nicht auf der gleichen Ebene. Wir sind nicht auf einer Waage und schauen uns einfach so in die Augen. Deswegen sagt er weiter in Vers 38, wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht, tut diese ganzen Dinge. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Und diese Ordnung habe ich euch gerade über 3 Kapitel dargelegt. Ist jedem klar, allein diese Passage würde reichen, aus meiner Sicht zumindest, um das Gespräch zu beenden und zu sagen, du sagst mir, Prophetie ist nicht möglich, weil es irgendwie in Konkurrenz zu Gottes Wort steht? Das war zu keiner Zeit so. Die Korinther haben alle naselang prophezeit und Paulus hat denen gleich gesagt, nicht, dass in euch, weil Gott euch gebraucht und durch euch spricht, dass ihr das Gefühl bekommt, wenn ich etwas sage und jetzt ein Prophet kommt, der Paulus hat jetzt was gesagt, aber das entspricht nicht dem Willen Gottes. Für hier und jetzt wollen wir anders handeln. Jeder soll in diesem Augenblick merken, das ist kein echtes prophetisches Reden, weil es gegen das apostolische Reden geht. Es ist eine andere Liga, eine andere Kategorie, in der wir uns bewegen. Und diese Kategorie der Prophetie ist immer der apostolischen Bibellehre unterstellt. Immer. Bitte. Den Satz muss ich wiederholen. Das Messmittel ist immer, wie hast du gesagt? Ist immer höherwertiger als als das zu Messende. Ein sehr schöner Satz. Und doch eine sehr schöne Überleitung, weil das, ich bin ja ein bisschen vorbereitet. Hättest du nicht gedacht. 1. Thessalonicher 5, werden wir genau dazu aufgefordert, dass wir Prophetie prüfen sollen. Also das ist das, was zu messen ist. Und dann braucht es ein, wie hast du es gesagt, ein Messmittel. Ja, wie soll ich denn etwas prüfen? Diese Frage beantwortet Paulus in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher. Im ersten Brief sagt er, dass etwas gemessen werden muss. 1. Thessalonicher 5, 19-22. Den Geist löscht nicht aus, Prophezeiungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Okay, das ist die Aufforderung, prüft die Dinge. So, woran muss ich jetzt Prophetie messen lassen? Der Rainer kommt um die Ecke, sagt natürlich die Bibel. Das ist eine schöne These. Die brauchen natürlich ein gutes Fundament in der biblischen Schrift, dass das das Messmittel ist und nicht dein persönliches Wohlbefinden gerade. Oder der Nachdruck des Propheten, der das dir gerade sagt. Ja, Andi, du solltest jetzt unbedingt so handeln, Gott hat mir gesagt, und ich sage es dir auch mit Nachdruck, das ist dein Prüfkriterium, das ist dein Prüfmittel, wie ernst es der Prediger gemeint hat. Gott ist so gnädig zu uns gewesen, dass er uns den 2. Thessalonicher Brief weitergegeben hat. Und dort heißt es in Kapitel 2, Vers 2 und Vers 15. Wir bitten euch, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, Moment, durch Geist, durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Da war gerade so eine Endzeitdebatte in Thessalonich und die wurden wild gemacht dort durch irgendwelche, durch den Geist, durch Prophezeiungen, durch Reden im Heiligen Geist, und einige sind dann mit Briefen gekommen und wollten Dinge verschriftlichen oder haben es gepredigt. Also drei Quellen sozusagen. Macht euch nicht kirre. Wenn ihr ein Buch lest, ein christliches Buch, wenn ihr eine Predigt hört, wenn ihr einen Geistbegabten hört, der irgendetwas sagt, ihr sollt es prüfen, habt ihr in 1. Thessalonicher 5 gelernt. Und ich sage euch in 2. Thessalonicher 2, Vers 15, also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Das ist genau das, was der Rainer ihm gerade gesagt hat. Es gibt ein Prüfkriterium und das finden wir hier. Verachtet Prophetie nicht und auch die anderen Geistesgaben. Habt keine Sorge, dass die irgendwie in Konkurrenz stehen würden, weil Prophezeiung hat nicht die gleiche Autoritätsliga wie apostolische Lehre. Deswegen sagen wir euch, wenn euch diese Dinge ein, prophetisches Reden, irgendwelche gesalbten Predigten oder tolle christliche Bücher, die auf dem Markt unterwegs sind, und davon haben wir auch genug, steht fest und haltet was fest? Die Überlieferung, die Traditionen. Was wir euch gegeben, nicht irgendjemand, nicht die Propheten in Korinth und auch nicht die Propheten in Thessaloniki, sondern was wir euch als Apostel weitergegeben haben. Was hier ein für alle Mal überliefert worden ist, das haben wir euch gegeben. Also seid entspannt. Wenn ihr eine Prophetie hört und es stimmt hiermit nicht überein, könnt ihr ein Sola Scriptura Christ sein, und könnt sagen, ich glaube Gottes Wort, ich glaube auch an Prophetie, aber diese Prophetie ist nicht ganz korrekt. Oder davon wende ich mich ab. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Oder am besten prüfst du dich nochmal selber und korrigierst deine Meinung. Also Prophetie wird anhand der Bibel geprüft, anhand der Überlieferung, anhand der Traditionen, die uns weitergegeben sind. Die biblische Lehre hat die höchste Autorität. Ein wichtiges Argument dafür, dass wir bei dieser Frage nicht einknicken müssen, dass Prophetie ist doch irgendwie hat eine zu hohe Autorität im Vergleich zur biblischen Lehre, müssen wir an dieser Stelle sagen. Die Bibel ist in einer ganz anderen Autoritätsliga und deswegen werden nicht kurzerhand in der Gemeinde die prophetisch Begabten zur Leitung der Gemeinde angewiesen, sondern es werden Älteste berufen, die Gemeinde zu leiten. Und wir sehen ein sehr, wie ich finde, überzeugendes Zeugnis des Neuen Testaments, dass eben nicht einfach die prophetisch Begabten, weil sie die höchste Autorität haben und der Bibel gleich kämen, irgendwie in die Ämter gesetzt werden, sondern dass etwas anderes von Entscheidung ist oder was anderes essentiell ist. In 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch nicht den Propheten unter, sondern den Ältesten. Deswegen hat Paulus in Apostelgeschichte 14, Vers 23 auch in jeder Gemeinde, wo er war, Älteste eingesetzt. Warum ist der Fokus bei Leitung von Gemeinde auf Ältestenschaft, also in der letzten Verantwortung, und nicht auf Propheten? In 1. Timotheus 3, Vers 15 heißt es, der Aufseher, ein anderes Wort für Ältester, der muss untadelig sein und ein Kriterium ist davon, er muss die Lehrfähigkeit besitzen. Er muss das hier weitergeben. Es ist interessant, dass in den ganzen Qualifikationslisten von Ältesten nie aufgeführt ist, ein Ältester muss prophetisch begabt sein. Das ist nicht verkehrt, das ist nicht schlecht, das ist auch nützlich. Wir profitieren auch in unserem Ältestenkreis von prophetischen Impulsen. Wir wollen ja, so wie jeder korinthische Christ, wollen wir auch nach diesen Gaben trachten und danach streben. Aber es ist nicht das erste Kriterium. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus ein Kapitel später, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, das ist das gleiche Wort wie ermuntern, stärken, trösten. Aber ermahnen steht, hofft ihr, und auf das Lehren. Timotheus, das ist das, womit du die maximale Autorität ausübst. Das ist der Gottes Wille 1:1, den wir weiterzugeben haben. Prophetie ist auch wichtig, Timotheus, verachte diese Dinge nicht, die Geistgaben. Aber der Hauptjob von den Leitern, wo die höchste Autorität ausgeübt wird, ist das Vorlesen, das Ermahnen, Ermutigen und Stärken, das Lehren. Deswegen kann auch Jakobus in Kapitel 3, Vers 1 sagen, weil das so, weil die Gemeinde eben durch Lehre geleitet wird, kann er davor warnen, zu schnell eine Amtsausübung zu tun und sagt, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Wohingegen Paulus in 1. Korinther 14, Vers 31 sagt, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle prophezeien. Merkt ihr? Ihr sollt alle danach streben. Prophezeit meinetwegen alle. Das ist mein Wunsch, sagt er immer wieder. Strebt danach. Aber zu lehren sollen nicht alle, sollen nicht viele, sondern wenn möglich wenige. Jakobus schreibt weiter, ich hab den heiklen Part weggestrichen, weil die Lehre ein härteres Gericht treffen wird. Das ist jetzt nicht so eine schöne Aussicht, aber ja, die Verantwortung ist einfach viel, viel höher. Warum? Weil die Autoritätsliga vom geschriebenen Wort und von dem prophetisch spontanen empfangenen Wort Gottes in unsere jetzige Zeit und in unseren jetzigen Moment eine ganz andere ist. Deswegen hab keine Sorge, wenn jemand sagt, oh ja, dann möchtest du wohl noch eine Seite zu deiner Bibel hinzufügen. Nein, andere Autoritätsliga ist nicht dasselbe. Und ich möchte diese Debatte jetzt nicht in der Tiefe führen, aber es sollte jeden aufhorchen lassen, dass Paulus in 1. Korinther 11 davon ausgeht, jede Frau aber, die betet oder weissagt und auch dazu gehört zu dem ganzen Chor, der sich um die Prophetie bemühen soll, dass derselbe Paulus aber in 1. Timotheus 2, Vers 12 sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Völlig jetzt mal abgesehen davon, wie man zu dieser Stelle steht und wie man die gut verstehen kann und so weiter, das werden wir uns noch mal anschauen. Sehen wir hier gibt es doch offensichtlich eine unterschiedliche Reihenfolge. Frauen sollen gerne beten, sollen weissagen, prophezeien. Aber für Paulus, zumindest in seiner Zeit, in seinem Punkt, was er gerade sagt, ich glaube, er hat recht, aber wir werden das zu einem anderen Zeitpunkt machen, eine Frau soll nicht lehren und soll nicht herrschen. Ein Paulus, der sagt, alle sollen prophezeien, aber es sollen nicht alle lehren, weil hier eine gewisse Autorität inne liegt, die mit der Prophetie nicht zu vergleichen ist. So kommen wir zum letzten Punkt. Und oh, ich bin heute richtig gut. Auch wenn niemand jetzt Amen sagt, sag ich es mir. Amen. Halleluja. Wenn das nicht ein gesalbter Vortrag ist heute. Mein letzter Punkt ist, und den werden wir nur anschneiden, weil wir uns diesen Punkt auch nochmal, denke ich, intensiver anschauen werden im neuen Jahr, wenn wir ins 14. Kapitel vom 1. Korintherbrief kommen. Prophetie wird von Zessationisten oft sehr eindimensional verstanden. Prophetie ist ein Wort Gottes. Und wenn das ein Wort Gottes ist, dann hat das diese Ebene und gehört dann auch hier zwischen diesen zwei Buchdeckeln und hier gehört es rein. Eine allgemeine, normative Glaubenslehre, die für alle Christen Geltung hat. Das ist, glaube ich, absolut falsch. Prophetie hat oft einen subjektiven Nutzen und keinen generalnormativen Nutzen für die Gesamtkirche weltweit. Und die Vielfältigkeit der neutestamentlichen Prophetie habe ich hier euch einmal aufgelistet. Wir werden diese Passagen nicht alle lesen, aber wir gehen sie kurz durch, um zu sehen, welche Facetten die Prophetie bedient und nicht einfach ein geschriebenes Wort für die ganze Christenheit darstellt. Prophetie im Neuen Testament hat einen seelsorgerlichen Aspekt. Es erbaut, ermahnt, ermuntert und tröstet die Gemeinde. Übrigens, die ganze Folie kann man auch online auf unserer Internetseite dann runterladen. Einen seelsorgerlichen Aspekt. Prophetie hat einen offenbarenden Aspekt. In 1. Korinther 14 wird davon gesprochen, wie ein Ungläubiger in den Reihen sitzt und das Verborgene im Herzen wird aufgedeckt. Das Verborgene in Doris Herzens steht nicht hier in dem Buch für alle Christen. Ist gut so, oder? Das wird spontan in diesem Augenblick offengelegt. Wir sind auf solche Momente angewiesen. Und es ist so schön, wenn sie passieren. In der gleichen Passage hat es die Auswirkung, es ist nicht nur offenbarend, hat nicht nur diesen offenbarenden Moment, was in deinem Herzen da so alles tobt, sondern es hat auch einen evangelistischen Aspekt inne. Gottes dramatische Gegenwart wird erfahren. Weil der gerade alles offengelegt hat, heißt es, dass er dann auf die Knie fällt und sagt, Gott ist mitten unter euch. Einen seelsorgerlichen, einen offenbarenden, einen evangelistischen Aspekt. Prophetie hat auch einen wegweisenden Aspekt. Apostelgeschichte 16, lest euch mal diese paar Verse daheim durch. Es ist ganz schön zu sehen, wie durch prophetisches, übernatürliches Reden des Heiligen Geistes Pläne von Paulus verhindert werden und Türen geöffnet werden. Und nicht nur Paulus ist ein Gesandter, oder? Sondern wir alle sind in der Sendung der Kirche drinne. Und wir haben auch manchmal die Frage, Herr, wohin soll es jetzt gehen? Ich will doch ein Leben leben zu deiner Ehre. Ich möchte Frucht bringen in deinem Reich. Wo soll es lang gehen? Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jedes Mal eine Prophetie vom Himmel regnen muss. Ich bin auch nicht dagegen, wenn es passiert. Sogar sehr offen dafür. Und ich glaube, unsere Breitengrade müssen noch viel offener werden dafür. Aber wir sehen, Prophetie hat ein wegweisendes Element. Und hier steht nicht, Waldemar Justus, werde bitte Pastor. Das ist etwas, was ich mit in meinem Leben, mit meinem Herrn klären muss. Wir haben eine persönliche Beziehung zu unserem Gott. Und da ist das prophetische Element eine Facette, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Nicht nur darüber, aber auch. Prophetie hat einen visionären Aspekt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 21 und 11. Das sind die, was ich vorhin meinte, der Agabus wird zitiert. Das sind die Dinge, der hat einen visionären Blick gehabt, eine Vorbereitung auf eine Verfolgung, die ansteht und auch eine Warnung vor einer kommenden Hungersnot. Prophetie hat auch einen freisetzenden Aspekt, und zwar die Identifikation und Freisetzung von Charismen. In 1. Timotheus ist das schön zu sehen, dass jemand im Geist erkennt, diese Person soll jetzt diese Gabe empfangen, ich bete für sie und dann wird sie freigesetzt und sie ist da. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich habe das nicht häufig, aber ich habe das schon erlebt, dass ich auf einer Veranstaltung wusste, diese Person soll diese Gabe empfangen. Und dann kam ich ins Gespräch mit dieser Person, habe für diese Person gebetet und dann hat sie ja dann diese Gabe empfangen an diesem Abend. Ein schöner Moment, das sind prophetische Elemente, wo Gott einem etwas aufs Herz legt, eine Botschaft für eine Person. Das finde ich nicht hier drin. Und neutestamentliche Prophetie hat einen berufenen Aspekt. Das war eben gerade schon diese Richtung, Berufung zum Dienst. Paulus und Barnabas wurden zum Beispiel zum Dienst berufen und eingesetzt, dass sie ausreisen sollen in Apostelgeschichte 13. Wir sehen hier in dieser ganzen Latte von Aspekten von Prophetie, dass es ein sehr, sehr individuelles, subjektives Wirken in den einzelnen Gläubigen ist. Und nicht in erster Linie eine Offenbarung, die normativ für die gesamte Christenheit weltweit zu allen Zeiten gilt, sondern für den jeweiligen Augenblick offenbart der Geist, enthüllt der Geist Gottes etwas, offenbart er etwas einzelnen Gläubigen, damit sie hier und jetzt Stärkung erfahren, Korrektur erfahren, Wegweisung erkennen. Und diese Dinge, Prophetie war jetzt heute ein sehr prominentes Beispiel, diese Charismen dienen zur Erbauung der Gemeinde, dass wir gestärkt werden. Und darum bleibt es auch weiterhin notwendig, in diesen Dingen zu leben und sie auch als sola scriptura Christ für notwendig zu erachten. Amen. Amen. Lass uns noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, du bist ein wunderbarer, dreieiniger Gott. Und wir lesen in 1. Korinther 12, dass du als dreieiniger Gott deine Gaben austeilst, deine Wirksamkeiten und deine Dienste austeilst in deiner Gemeinde. Und ich danke dir heute für dieses Thema und dass dein Wort lebendig ist und auch klar ist, dass es verständlich ist. Und ich danke dir, Herr, dass du in dieser Fülle und in dieser Vollmacht auch heute noch für uns zur Verfügung stehst. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort Wahrheit finden und dass dein Wort uns hinstoßt, hinschubst in einen Bereich, den wir oft nicht im Griff haben, der uns von unseren Gehirnkapazitäten auch überfordert, der unseren Glauben mächtig auf die Probe stellt. Und das ist gut so, weil wir, wenn wir in den Charismen üben wollen und leben wollen, wird das Vertrauen voraussetzen. Vertrauen darauf, dass du uns gebrauchen kannst und dass du Dinge tun kannst, die über unser Verstehen und über unser Sehen hinausgehen. Und ich bete, dass du uns, die wir heute hier zusammen sind und alle, die diese Botschaft danach noch hören werden, dass du in uns ein Feuer und eine Leidenschaft legst. Heiliger Geist, wirke durch uns. Wir wollen Instrumente Jesu Christi sein. Wir wollen dem Vater alle Ehre geben. Und wir wollen die Dinge in Liebe tun, die wir tun. Wirke durch uns und du siehst dort, wo wir Stärkung, wo wir Trost und Ermutigung brauchen. Und du hast deine Werkzeuge uns gegeben, damit es dann dazu kommt. Und so bitte ich dich, dass du uns diese Ergänzung im Miteinander in der Gemeinde gibst. Dass in meiner Not ein Bruder oder eine Schwester mir dient, in ihrer Geistesgabe und das in Liebe tut. Und dass auch ich wiederum als Werkzeug gebraucht werden kann, um im Leben von anderen Geschwistern zu dienen, damit deine Gegenwart erfahrbar wird unter uns, Herr. Danke, dass du uns beschenken wirst. Fülle uns mit dem Geist Gottes. Und teile du Charismen aus, zu deiner Ehre, damit auch du, Herr, über uns sagen kannst, liebe Christusgemeinde, ich lobe euch dafür, dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel leidet, während ihr auf mein Offenbarwerden wartet. Amen. Musik.